Guten Abend, liebe Geschwister. Ich möchte euch bitten, zum Gebet aufzustehen. Wir wollen die Bibelstunde mit dem Gebet eröffnen. Wir wollen an Kranke denken. Ich möchte auch beten, dass ihr für mich betet. So, das wäre gut. So, lasst uns beten, ich mache einen Abschluss. Aus Gnade leben wir und wir sind auf deine Gnade angewiesen und auf deine Barmherzigkeit, Herr, dass du uns das gibst, was wir nicht verdienen und dass wir nicht das bekommen, was wir verdienen. Das sind so wichtig, dass wir das haben in dir, Jesus. So bitte ich dich, Herr, für diese Zeit, für diese Stunde, in der wir dein Wort betrachten dürfen. Dein Wort ist die Wahrheit, dein Wort hat dein Geist geschrieben, hat es inspiriert. Aber genauso brauchen wir deinen Geist, um dieses Wort zu verstehen. Dein Wort ist Geist und Wahrheit. Und lass uns da hineinschauen, lass uns das schauen dürfen aus Gnade, Herr. Das hat nichts mit dem Verstand und mit dem Intellekt zu tun und nicht mal mit gesunden Ohren, sondern mit geistlichen Ohren und mit deinem Geist, der diese Dinge bestätigt, diese Dinge uns lehrt, diese Dinge uns groß macht und durch diese Dinge uns dich schauen lässt, Herr, sodass wir verwandelt werden. Deine Herrlichkeit. So sind wir auf dich angewiesen, ich bin auf dich angewiesen und bitte um Weisheit, um Freiheit, um Freimut, um Klarheit, um Zuversicht, das in rechte Weise auszulegen, Jesus, dass es dir gerecht wird und deinem Wort und deiner Herrlichkeit. Amen. Liebe Geschwister, die Gemeinde ist ein Ort der Anbetung. In dem die Herrlichkeit Gottes groß gemacht werden soll. Und um diese Anbetung hineinzukommen und um anbeten zu können, muss man diesen Herrlichkeit kennen, seine Herrlichkeit sehen, damit man für sie danken kann. Und die Grundlage, dass man die Herrlichkeit Gottes sehen kann und die Grundlage der jeder Anbetung und somit die Grundlage jeder Gemeinde ist das Wort, denn ohne das Wort wissen wir nicht, wie herrlich Gott ist. Und somit trägt auch so eine Bibelstunde dazu bei, oder jede Bibelstunde eigentlich sollte dazu beitragen, dass wir die Herrlichkeit Gottes mehr und mehr aus seinem Wort sehen, erkennen, verstehen und das uns eben in die Anbetung Gottes hineinführt. Ich möchte euch bitten, das Buch Haggai aufzuschlagen, Kapitel 2. Ich lese es gerne mit euch noch einmal durch, die Verse 1 bis 9. Dann widmen wir uns wieder diesem Abschnitt und suchen die Herrlichkeit darin zu verstehen und sie zu erkennen. Vers 1. Im siebten Monat, am 21. des Monats, geschah das Wort des Herrn durch den Propheten Haggai. Sage doch zu Zerubabel, dem Sohn Shealtiel, dem Statthalter von Juda, und zu Jeschua, dem Sohn Jazudak, dem Hohepriester, und zu dem Rest des Volkes und sprich. Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner frühen Herrlichkeit gesehen hat? Und wie ist es jetzt? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es wie nichts in euren Augen? Und nun sei stark, Zerubabel, spricht der Herr, und sei stark, Jeschua, Sohn des Jazudak, du Hohepriester, und sei stark, alles Volk des Landes, spricht der Herr, und arbeitet. Denn ich bin mit euch, Vers 4, spricht der Herr, der Herrscharen. Vers 5, das Wort, das ich mit euch vereinbart habe, als ihr aus Ägypten zogt, und mein Geist bleibt in eurer Mitte bestehen. Fürchtet euch nicht, denn so spricht der Herr, der Herrscharen, noch einmal, wenig Zeit ist es noch, und ich werde den Himmel und die Erde und das Meer und das Trockene erschüttern. Dann werde ich alle Nationen erschüttern und die Kostbarkeiten aller Nationen werden kommen. Und ich werde dieses Haus mit Herrlichkeit füllen, spricht der Herr der Herrscharen. Mein ist das Silber und mein ist das Gold, spricht der Herr der Herrscharen. Größer wird die Herrlichkeit des künftigen Hauses sein als die des früheren, spricht der Herr der Herrscharen. Und an diesem Ort will ich Frieden geben, spricht der Herr der Herrscharen. Ein weiterer gewaltiger Abschnitt, ein gewaltiges Kapitel, zu Kapitel 1. Das Grundproblem des Überrestes, sie kamen zurück und vergaßen ihre Berufung, warum sie zurückgekehrt sind. Unter anderem haben die äußeren Umstände die dazu gebracht, dass sie nicht mehr das getan haben, wozu sie eigentlich zurückgeführt worden sind, nämlich das Haus zu bauen. Das war der Auftrag, bau das Haus. Äußere Umstände haben sie davon abgebracht. Es waren verschiedene äußere Umstände, über die sprachen wir und immer wieder und ich denke ausführlich und mittlerweile kennt ihr sie. Kapitel 2 spricht darüber, welche inneren Umstände im Weg standen, diesen Dienst zu tun und das Haus zu bauen. Also es gibt äußere Widerstände, es gibt äußere Kämpfe, es gibt äußere Schwierigkeiten, die dem Volk im Wege standen, den Auftrag auszuführen. Und demgegenüber kam der Prophet oder antwortete Gott und schickte einen Prophet und sagte, Freunde, nicht die äußeren Umstände sind ein Hindernis, dass ihr mir das Haus baut, sondern die äußeren Umstände sind deswegen, weil ihr mir das Haus nicht baut. Euer Dienst und eure Haltung mir gegenüber und eure Treue dem Auftrag gegenüber bringt diese äußeren Umstände hervor. So, das ist ganz, ganz wichtig. So, nicht die äußeren Umstände, und die, da bekommen sie eine neue Ausrichtung, eine neue Priorität wird gesetzt und sie machen sich wieder an die Arbeit. Und Gott segnet. Gott segnet und Gott ist bei ihnen, Gott ist mit ihnen. Die herrliche Zusage, ich bin bei euch. Macht euch keine Sorgen um die äußeren Umstände, macht euch keine Sorgen um die Feinde, macht euch keine Sorgen um eure Ernte, macht euch keine Sorgen um eure Familien und eure Rente und euer Essen und euer Geld und eure Häuser und eure Bäder. Um all diese macht euch darüber keine Sorgen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere, dafür werde ich schon sorgen. Das ist mein Job. Das ist meine Verantwortung. So, was wir in Kapitel 1 haben, ist ein direkter Bezug zu Matthäus Evangelium der Bergpredigt, in der Jesus diese großartige Lektion lehrt und sagt, sammelt euch keine Schätze auf dieser Erde, die Motten und alles zerfrisst es und Rost, so sammelt euch Schätze im Himmel. Tut das, was Gott von euch möchte, setzt eure Prioritäten richtig und dann eben malt er dieses vor Augen und sagt, Gott sorgt für euch, wenn er schon für die Kleinsten sorgt, für die kleinsten Teil der Schöpfung sorgt, wie viel mehr auch für euch. Vertraut ihm. Und das ist der Punkt. Vertraut, glaubt ihm diese Zusage, glaubt diese Verheißung, er sorgt für euch. Und baut das Haus, tut das, wozu ich euch berufen habe. Das ist Kapitel 1. Kapitel 2 beschäftigt sich mit den inneren Anfechtungen, mit den inneren Kämpfen. Und auch da schickt Gott einen Boten und auch da ist das der gleiche Prophet, der sie ausrichtet und ihn in die Perspektive, in die göttliche Perspektive vor Augen führt. Es ist gerade ein Monat her, die fingen an, wieder den Tempel zu bauen. Ich kann mir vorstellen, in einem Monat ist noch nicht viel getan. Und aber die Laune und die Motivation und die Anstrengung oder die Bereitschaft loszulegen ist schon am Boden zerstört. Unmut, Unwille, Zweifel, Skepsis, Demotivation ist in den Herzen. Warum? Das, was sie jetzt sehen, ist alles andere als das, was sie gerne sehen würden. Das, was sie vor sich haben, ist eine Baustelle, eine zerhauene Steine und wenig Mittel, wenig Ressourcen. Wenig Materialien, wenig Mitarbeiter, wenig fähige Leute, wenig von diesen Dingen, die eigentlich diese Herrlichkeit, dieses Haus so erst richtig groß machen sollten. Wenig Gold, wegen Edelsteine, wenig Silber. Die haben nichts von dem, dass sie das Haus eins zu eins so aufbauen könnten wie das Haus Salomo. Wenn wir Zeit uns nehmen würden, aber das machen wir jetzt in diesem Punkt nicht, könnten wir eben nochmal zurückgehen in die Chronikbücher oder und uns anschauen, Königbücher, was David allein alles bereitgestellt hat, was Salomo bereitgestellt hat, was das Volk bereitgestellt hat, was die Könige von außen als Danksagung bereitgestellt hat, wie viel Silber und Gold und wie viel Edelsteine und Materialien herangeschafft worden sind, um dieses Haus zu bauen. Man bedenkt an die das Holz, wo wurde das Holz hergebracht? Aus dem Libanon. Wo ging man nicht, um das Holz zu holen? Man ist nicht auf die Berge gestiegen und hat das Holz geholt. Schaut mal, woher sie das Holz gekriegt haben, wie für das zweite Haus. Kapitel 1, Vers 7. So spricht der Herr der Herrscher: Richtet euer Herz auf eure Wege, steigt hinauf ins Gebirge und bringt Holz herbei und baut das Haus. So, das war kein Holz aus Libanon. Das waren keine Edelhölzer, schön stramm, gerade. Das waren irgendwelche Bäume, krumm und schief. So, mit diesen Bäumen und mit diesem Holz sollen sie diese Herrlichkeit, dieses Haus wieder aufbauen? Vielleicht lagen eben ein paar Steine noch da als Quader fertig. Die meisten waren wahrscheinlich kaputt auseinandergeklopft. Vielleicht haben sie versucht, die nochmal zusammenzubringen, zusammenzumörteln, aufeinander zu puzzeln. Könnt ihr euch vorstellen, wie das aussieht? Wir waren jetzt im Sommer in Kroatien auf einer Freizeit und wenn du fährst, da sind viele solche Steinmauern, gell, aus allen zusammen gepuzzelt. Sieht auch schön aus. Wie heißt das? Mediterran nennt man das, gell? Ich glaube nicht, dass sie so mediterran den Tempel bauen wollten. Die konnten nicht mehr das Haus so bauen, wie sie es bauen wollten. Und da steht dieses Bild, dieses wahnsinnig herrliches Hauses noch von Salomo, in seiner Pracht. Und dann sehen sie das, die Ressourcen, die Mittel, die Fähigkeiten, die Arbeiter und die leeren Taschen. Und die denken, und wie können wir ein herrliches Haus hier bauen? Was können wir schon hier anrichten? Was für ein Haus können wir bauen, dass die Herrlichkeit Gottes hier einziehen kann? Denn ihnen ging es, ich glaube nicht, in erster Linie darum, dass sie jetzt hier ein Bombenhaus bauen wollten, um des Hauses willen. Sondern das Anliegen ist, so schön das Haus, so schön ihr Gott. Je herrlicher das Haus, umso herrlicher muss der Gott da drin sein, der da wohnt. Aber was für eine Herrlichkeit Gottes soll das widerspiegeln, dieses klägliche Häuschen, das sie da bauen? Was sollten die Nationen, die Völker von diesem Gott halten dann, wenn sie dieses Haus da gebaut haben? Aus Bäumen und Holz vom Berg und mit den restlichen Steinen vom Steinbruch oder von der Baustelle? Kaum Silber, kaum Gold ist zu veredeln, kaum Stoffe. Abgesehen davon, Schätze des Tempels, die früher da waren, waren überhaupt nicht mehr da. Selbst das, was die aus Babylon zurückgebracht haben, war nur ein kleiner Teil. Denn das, was die Babylonier nach der Diaspora, nach der Zerstörung Jerusalems und des Tempels nach Babylon zurückgebracht haben, war nur noch ein Bruchteil von der Herrlichkeit, die das da war. Lies mal die Königebücher und wir werden sehen, wie viel die Könige diese Dinge verprasst haben und verschleudert haben, weil sie irgendwelche ihre Steuer und zahlen mussten. Die haben den Tempel geplündert. Im Vergleich zu der Herrlichkeit war nicht mehr so viel übrig. Und manche Theologen und Rabbiner sind davon überzeugt, dass selbst die Bundeslade nicht einmal da war beim zweiten Tempel. Aber das ist das Kernstück des Tempels. Kernstück und das Zentrum der Anbetung des im Allerheiligsten, des Opfers, der Sühne. Darüber streiten sich, aber es gibt wenig Hinweise darauf, bis keine, dass viele Dinge waren einfach nicht mehr da. Und vielleicht entweder aus den Schriften selbst oder vielleicht auf so eben ein paar alte graue Weise und vielleicht sogar ein paar alte Pharisäer und Schriftgelehrten und Theologen, sage ich mal, haben gesagt, was wollen wir hier eigentlich bauen? Das Unterfangen ist sinnlos, macht keinen Sinn, es ist nicht der Schrift entsprechend, wir können nicht das bauen, was wir bauen müssten, das kriegen wir nicht hin, das wäre vielleicht sogar falsch, uns fehlen Dinge, Mittel, Methoden, all das, Zweifel wurden gesät. Die anderen sahen das und eben mit diesem auf Wunsch, Gott ein herrliches Haus zu bauen und mit diesem Bewusstsein, wir können niemals etwas bauen, das Gottes Herrlichkeit widerspiegeln könnte. Was könnten wir mit unseren Händen bauen, dass die Herrlichkeit diesen Gottes, der uns aus Ägypten herausgeführt hat, seine Macht widerspiegeln könnte? Demotiviert. Demotiviert. Innere Haltung macht keinen Sinn. Gibt keine Hoffnung. Gibt keine Perspektive. So, von außen Angriffe. Von außen Bedrohungen. Sie mussten schwer kämpfen, um diesen Tempel zu bauen. persönliche äußerliche Umstände, die es schwierig gemacht haben. Und dann kamen gerade mal, wahrscheinlich haben sie gerade mal die Steine zusammengekratzt. Okay, was können wir gebrauchen? Zack, zusammengefahren. Holz gerade mal herbeigeschleppt. Ein Monat, das ist nicht viel getan, Holz herbeigeschleppt. So, eine Istaufnahme gemacht. Die fähigen Bauarbeiter und fähigen Handwerker vielleicht aufgelistet. Und dann angefangen, die Arbeit zu verteilen. Und dann sich das angeschaut und sagen, wo kommen wir damit hin? Und bevor es richtig losging, war es schon wieder vorbei. Und das war um die Zeit eines Festes. Um die Zeit des Laubhüttenfestes. Im 7. Monat, vom 15. an, eine Woche und darüber hinaus, wurde dieses Fest gefeiert, hat Gott gegeben. Und an diesem Fest sollten sie sich an mehrere Dinge erinnern. Wir sprachen letztes Mal, dass Feste dazu gegeben sind, um die Dinge nicht zu vergessen, damit das Volk Gott nicht vergisst, dass eine Gegenstandslektion ist. Sie sollen diese Fest feiern. Und es ist sehr interessant, das Laubhüttenfest hat verschiedene Bedeutungen bzw. verschiedene Aspekte. Unter anderem bedeutet das, sie sollten in dieser Zeit und in Laubhütten wohnen. Das heißt, in Hütten aus Stangen, und also Holzgestell und Laub, das bedeckt ist, wohnen. Was unter anderem darauf hinweist, wir sind Pilgerer, das eigentliche Haus, die eigentliche Wohnung ist nicht hier. Ein sehr guter Aspekt. Das ist, was der Hebräerbriefschreiber sagt, darum, dass aus diesem Grund Abraham sich kein Haus gebaut hat, dass er in Zelten wohnte, weil er wusste, sein Land, sein Haus, sein Vaterland ist nicht hier. Er war Pilgerer. Das war bewusst gewählt. So. Das erinnert sie. Unter anderem aber erinnert sie an die Wüstenwanderung. Daran, dass Gott sie versorgt hat, trotzdem, dass nichts da war. Gott versorgt, Gott vermag zu geben. Das ist der zweite Aspekt. Und die feierten die Laubhüttenfest mit einem dritten Aspekt, und zwar als eine Erinnerung an den Tempel, an die Herrlichkeit des Tempels. Die Herrlichkeit des Tempels wurde da gefeiert, auch an diesem Fest. Und in diesem Zusammenhang, in diesem Festzusammenhang, dankte man für die Ernte, Erntedankfest. Interessanterweise kommen wir jetzt dahin, gell? Wir sind kurz davor, dieses Fest zu feiern. Und ich finde es sehr, sehr interessant, wie Gott ganz bewusst diesen Zeitpunkt abwartet oder dass die an diesem Zeitpunkt sind, an dem Gott jetzt redet und ihnen an diesem Fest diese Dinge vor Augen malt. Denn die Herrlichkeit des Tempels können sie gerade nicht feiern, denn sie ist nicht da. Und wie es stand mit ihrer Ernte? Hatten sie viel? Auch das nicht. Und die Erinnerung, Gott versorgt doch euch, oder? Was braucht ihr getäffelte Häuser, in denen ihr wohnen sollt? Gott versorgt euch. All diese Zeit, diese Feste soll das Volk erinnern, ausrichten, ermutigen und wieder auf Gott ausrichten. Und ich finde den Zusammenhang, und da ist, es besteht ein Zusammenhang zwischen nämlich Ernte und Haus. Es besteht ein theologischer, biblischer, geistlicher Zusammenhang zwischen Ernte und Haus. Allein vom Buch Hagar ist, wenn das Haus nicht gebaut ist, gibt es keine Ernte. Aber wenn das Haus gebaut wird, gibt es Ernte. Es besteht ein innerer Zusammenhang, geistlicher Zusammenhang von Erntedank und Herrlichkeit des Tempels. Wenn die Ernte eingefahren wird und Gott dafür gedankt wird, die Erstlingsfrucht wird dargebracht und man dankt Gott dafür, für den Reichtum und für das Versorgen, das hängt unmittelbar mit dem Segen zusammen, ob man wirklich am Haus Gottes baut und das Haus Gottes erbaut oder eben nicht. Und in der Bibel ist ganz stark mit Ernte nicht nur das, was wir später mal hier vorne oder wo auch immer haben, und wir dann anschleppen, dann Kartoffeln und Brot und Weizen und Ananas und große Kürbisse und alle Trauben, was alles wunderschön aussieht. Und die Kinder freuen sich danach, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, das alles wieder nach Hause mitzunehmen und da gleich vorne zu verspeisen. Das war für uns sofort zu den Trauben, weiß ich noch. Trauben wollte ich haben. Das für Ernte und Erstlingsfrucht und die ist, haben wir in der Bibel einen ganz starken Zusammenhang mit dem Volk und mit dem Volk Gottes und mit den Menschen. Um euch zwei Beispiele zu geben, geht mal mit ins Matthäus-Evangelium, zwei Beispiele dafür. Es ist jetzt, also das wäre, wenn ich diesem Thema jetzt nachgehen würde, dann habe ich das Gefühl, da können wir wieder ein Jahr brauchen, um ein Kapitel 2 durchzuarbeiten. Deswegen versuche ich mich hier zu disziplinieren. Aber ich bin mir sicher, dass wenn wir jetzt darüber reden, dass einige Bibelstellen euch selbst in den Kopf kommen und in die Bezüge ihr finden werdet. In Matthäus 13, in den Gleichnissen, auch habe ich nicht gesagt, gell, Matthäus 13, Matthäus Evangelium Kapitel 13, beginnt das, die Gleichnisse mit einem Seemann, der etwas sät, einen Samen sät. Und diese Same fällt auf verschiedenen Boden und bringt Frucht. Und es gibt Böden, die bringen keine Frucht, und es gibt Böden, die bringen Frucht. Da ist das Bild von einer Ernte, das Bild von Säen, von diesem Ackerbau und von etwas Ernten. Und dann ist die Frage, ja, wo ist Ernte? Was bringt Frucht? Was ist echter Boden? Was ist echter, fruchtbarer Boden? Und nebenbei, das ist jetzt nicht das Thema, was ist echter Glaube? Wer ist wirklich ein Kind Gottes, der Frucht bringt? Das ist das Thema bei dem. Und nicht, okay, jetzt prüfen wir, jetzt gestern war ich steinerner Boden, übermorgen bin ich der Felsen oder was, dann gestern oder in 3 Wochen bin ich dann der Flache und dann irgendwann bin ich der Tiefe. Das ist nicht der Punkt. Hier geht es darum, es gibt nur einen Boden, der Frucht bringt. Und da geht der Same auf. Das ist der Boden, der tief ist und der durchgeackert ist und vorbereitet ist. Das Bild von Fruchtbringen und von dem Reich Gottes, von den Kindern Gottes, hängt ganz arg mit der Ernte und mit dem Ackerbau zusammen und mit der Frucht. Und schaut mal in Kapitel 13, Vers 24. Geht gerade so weiter. Ich lese es euch vor. Ein anderes Gleichnis legte ihnen und sprach, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam ein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproßte und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Es kamen aber die Knechte des Hauses hinein und sprachen zu ihm, Herr, hast du nicht guten Samen auf den Acker gesät? Woher hat er denn Unkraut? Er aber sprach zu ihnen, ein feindlicher Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sagten zu ihm, willst du, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber spricht, nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts gleichzeitig mit ihnen den Weizen ausreißt. Lasst beides zusammenwachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen, lasst zuerst das Unkraut zusammen, lest zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündeln, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. So, das ist ein Gleichnis, erzählt Jesus von Acker, ebenfalls von Samen, ebenfalls von Saat, ebenfalls von Frucht und Ertrag und Ernte und die Ernte, die eingebracht wird. Und was der Ernte schadet. Das ist wiederum ein Bild von Ernte. Und das ist ja nicht so klar, gell? Kein einfaches Gleichnis. Wird viel damit auch gemacht und nicht alles immer Gutes damit gemacht. Das ist zum Beispiel ein Grund, warum man sagt, Leute sich weigern, Gemeindezucht zu betreiben, weil man sagt, ja, kann man ja vielleicht einen Falschen rausrupfen. Ja? So, wir machen das nicht, weil das machen die Engel später. Wir lesen weiter, Vers 36, Jesus erklärt es und ich bin Gott so dankbar, dass er das uns gegeben hat. Da müssen wir nicht viel spekulieren. Jesus erklärt es uns, was das bedeutet. Schaut mal, Vers 36. Dann entließ er die Volksmengen, kam in das Haus und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Nun nebenbei, wenn die Gleichnisse so super zu verstehen sind und alle Illustrationen für uns, interessanterweise, die Jünger haben die Gleichnisse nicht verstanden. Ja. Gleichnisse sind nicht dazu da, damit wir es besser verstehen, sondern Gleichnisse sind dazu da, damit es verschleiert wird, das Geheimnis des Reiches Gottes. Man hört, und das ist bekannt, aber irgendwie, man ahnt irgendwie, dass es um etwas geht, aber man versteht es nicht richtig. Das muss gedeutet werden. Es muss offenbart werden. Es muss ausgelegt werden. Und nicht jedem ist es gegeben. Das ist keine Unterhaltung oder eine Methode für gute Predigt. Geschichten erzählen aus dem Alltag. Also Jesus erklärt es denen, weil die Jünger haben es nicht verstanden. Vers 37, er aber antwortete und sprach, der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Das ist wer? Jesus. Jesus ist der, den guten Samen sät. Was ist der Same? Der Acker aber ist die Welt. Freunde, ganz wichtig, der Acker ist was nicht? Nicht die Gemeinde. Das ist schon der erste gravierende Unterschied oder die erste Weichenstellung. Wenn man das falsch versteht, dann sagen wir, natürlich nicht rausrupfen. Es geht hier nicht um Gemeinde, es geht um die Welt. Jesus sät auf der ganzen Welt Frucht, Samen, das aufgehen soll. Er sät auf der ganzen Welt seine Kinder. Wahnsinn, gell? Nicht nur in Jerusalem, auf der ganzen Welt. Und dann sagt der Weigen, der Acker ist die Welt, der gute Same aber sind die Söhne des Reichs. Der Acker ist die Welt, der gute Same sind die Söhne des Reichs. Wer sät die Söhne des Reichs? Jesus. Jesus. Wer macht sich selbst nicht zum Sohn des Reichs? Jeder Einzelne, ja ich. Jesus sät sie. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Freunde, glaubt ihr der Schrift? Ist das Autorität für uns? Maßstab? Was sagt die Schrift? Wer sät die bösen Menschen? Der Böse, oder? Wer ist dieser Böse? Das Unkraut sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der sie gesät hat, ist der Teufel. Teufel. Es gibt also zwei Arten Menschen auf dieser Welt. Die Nachkommen der Frau, die Nachkommen des Er, vom Er, der den Kopf der Schlange zertreten wird, und die Nachkommen von der Schlange. 1. Mose Kapitel 3, Vers 15 wird es uns gesagt. Und Gott hat gesagt, und ich werde Feindschaft setzen zwischen deinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Zwischen Nachkommen der Schlange und zwischen Nachkommen der Frau wird Feindschaft bestehen. Und in Johannes 8 sagt Jesus, euer Vater ist nicht Gott, sondern der Teufel ist das. Wenn Gott euer Vater wäre, dann würdet ihr wissen, wer ich bin, würdet ihr an mich glauben, würdet ihr mich verherrlichen. Da würde ich nicht wollen, mich umzubringen. Denn es gibt nur einen, der mich umbringen will. Das ist der Teufel. Und die ihm gehören. Schwer? Nicht schwer. Schwer. Wer kann das verstehen? Das geht, wer kann das einfach so annehmen? Aber das ist wahr. Weil das die Schrift sagt. Weil Jesus sagt, ich habe welche gesät, die gehören mir. Der Teufel hat welche gesät, die gehören ihm. Und wo wachen sie? Da, genau da auf. Und das kann man gar nicht so immer unterscheiden. Ist nicht so einfach. Man muss bis zur Ernte warten. Bis zur Ernte warten. Vers 10, 40, ich lese nochmal Vers 39. Der Feind aber, das ist, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Da ist die Ernte. Die Ernte, da wird die Ernte eingefahren, wenn das Zeitalter vollendet ist, wenn Gottes Zeitpunkt gekommen ist. Die Schnitte aber sind die Engel. Wie nun das Unkraut zusammengelesen und ins Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die, die Gesetzloses tun. Wo werden die Engel die zusammenlesen? Guckt mal bitte in euren Bibel. Ich lese auch noch mal gleich vor. Ich will das hier selber. Wo werden die Engel das Unkraut sammeln? Aus seinem Reich. Und wann wird das sein? Wenn Jesus kommt. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Wie kann aber aus seinem Reich sie rausnehmen, wenn sein Reich noch nicht gekommen ist? Wenn es noch kommen soll, kommen wird. Heißt ja, wenn Jesus kommt, dann wird er sein Reich aufrichten. Aber wenn es heißt, wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, so wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Das heißt, wenn die Zeit vollendet ist, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden. Das heißt, wenn Jesus kommen wird, so wird er seine Engel etwas sagen. Geht und sammelt das Unkraut heraus. Und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die Gesetzloses tun. Und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Das ist Gericht. Da wird das Weinen und das Zähnknirschen sein. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat, der höre, weil es nämlich nicht so einfach ist zu verstehen. Wer Ohren hat, der höre, nehmt das wahr. Was will ich damit deutlich machen? Dass das Bild der Ernte und des Sehens und Ertrags und Empfangen ein Bild für die Kinder Gottes sind. Und Ernte ist unmittelbar mit dem Haus Gottes verknüpft. Aus was und aus wem wird das Haus, das wahre Haus Gottes denn gebaut? Aus Steinen, die damals Serubabel vor Augen hatte und Jatzudak und das Rest des Volkes? Nein, aus der Ernte und aus diesem Feld. Und das Pfingsten passiert und das Fest der Erstlingsfrucht gefeiert wird und die Erstlingsgabe genommen wird. Für was wird sie genommen? Die Erstlinge aus den Juden und die Erstlinge aus den Nationen werden Gott dargebracht, um was zu bauen? Das Haus, den Tempel, Apostelgeschichte, nämlich die Gründung und den Bau der Gemeinde. So steht Frucht und Ertrag und Ernte unmittelbar zusammen mit dem Tempel, mit dem wahren Tempel. Darum werden die Feste auch miteinander gefeiert, obwohl man denkt, was hat die irdische Ernte mit diesem Haus zu tun? Und nebenbei, wohin muss man das Opfer denn bringen? Wo muss man dann Gott dafür danken? In diesem Haus. Wir gehen zurück zu Haggai. Ernte und Haus stehen im engen Zusammenhang. Interessanterweise, ich möchte kurz eine Übertragung machen, eine geistliche Lektion für uns anbieten und prüft das, ob es Sinn macht. Wonach haben die denn sie gesucht? Wonach haben sie denn gestrebt? Geht mir mit mir nochmal in Haggai Kapitel 1 ganz kurz. Das müssen wir uns nochmal kurz anschauen. Ich möchte es vielleicht vorlesen, Vers 9. Ihr habt nach vielem ausgeschaut und siehe, es wurde wenig. Und brachtet ihr es heim, so blies ich hinein. Weshalb denn, spricht der Herr, der Herrscher, wegen meines Hauses, das verödet da liegt, während ihr läuft, jeder für sein eigenes Haus. Deshalb hat um euertwillen der Himmel den Tau zurückgehalten und die Erde hat ihren Ertrag zurückgehalten und ich habe eine Dürre gerufen über das Land und über die Berge und über den Korn und über den Wein und über das Öl und über das, was der Erdboden hervorbringt und über die Menschen und über das Vieh und über all den Arbeitsertrag der Hände. Ich möchte eine These machen oder eine Beobachtung oder einen Gedanken, und den ihr gern prüfen könnt und nachgehen. Wie oft haben wir viel einbringen wollen in dem Sinne dieser Ernte? Wie oft haben wir Veranstaltungen gemacht, viel investiert, viel hineingebracht? Wir haben viel investiert und wollten natürlich auch viel hineinbringen. Es kam nichts. Nichts von dieser Ernte. Man hat viel gesät, viele Traktate verteilt. Die haben auch was gekostet. Viele Brötchen gekauft, viele Steaks, viele Würstchen, viele Pizzas, viel investiert, viel an Arbeit, viele Vorbereitungen getroffen, viele Lieder geübt, viele Sketche eingeübt, Verkleidungen genäht. Und was war der Ertrag? Man war glücklich, dass ein paar sich verirrt haben und sich haben einladen lassen und auch gekommen sind. Aber vielleicht sind sie auch gekommen, weil man halt an Weihnachten auch mal in die Kirche geht. Hauruck-Aktion. Ihr habt viel gesät. Siehe, es wurde wenig. Brachtet ihr es heim, das, was ihr dann braucht. Auch da bläst ich hinein, da blieb nichts übrig davon. Warum? Warum? Ich sage, weil ihr das Haus nicht baut. Aber doch, das machen wir doch, wir arbeiten. Nein, ihr baut nicht das Haus. Alles Mögliche, aber nicht das Haus. Ernte, und ich sage jetzt Ernte in dem Sinne von den Kindern des Reichs und Haus, das hängt zusammen. So, und die, jetzt stehen sie da, jetzt müssen sie ein Haus bauen. Mit welchen Mitteln, gell? Wie wir da stehen, mit welchen Mitteln. Vielleicht, jetzt, Mensch, wir können nicht so eine Veranstaltung machen. Uns fehlt das Geld für so eine Show. Uns fehlen die Mittel. Uns fehlen die Gebäude. Ich kenne eine Kirche, ich will sie als Kirche wirklich auch als Kirche bezeichnen, die ist riesengroß, komplett aus Glas gebaut. Beeindruckend. Also wenn man da vorbeifährt und dann mal reingeht, beeindruckt. Und dann läuft man hinein und dann läuft man wie in Hollywood. Wer war schon mal in Hollywood? Wisst ihr, was Hollywood ist? Ist in den USA so eine Stadt, in der Filme gedreht werden. Und die Stars, die Berühmtheiten, die kriegen einen Stern auf dem Boulevard. Ja? So. Und auf dem bin ich auch mal gelaufen, habe mir das angeschaut. Und da ist ein gepflastert, und aus der Sicht der Schauspieler, da haben sie ihre Hände und Füße, Abdrücke reingemacht. Und das heißt, man ehrt sie, diesen Superstars. Und wer halt Superstar ist, der kriegt so einen Stern auf diesem. Er hat zu was gebracht. Versteht ihr das? Auch ihr älteren Damen und Herren, ich hoffe, ich verliere euch jetzt nicht an diesem Beispiel. Auf jeden Fall, und dort in dieser Kirche, ist auch in den USA gewesen, war es ähnlich. Ich bin dann reingekommen aufs Gelände und da waren auch so Sterne. Und auf diesen Sternen standen auch Namen, auch Stars. Wisst ihr aber warum? Da stand, wie viel sie gespendet haben. Je mehr, ab einem gewissen Betrag, wenn du spendest, kriegst du einen Stern auf diesem Gelände von dieser Kirche. Und es war gepflastert. Ich bin dann durchgegangen. 25.000, 50.000 Dollar, 120.000, 250.000 Dollar. Und so bin ich rumgelaufen auf dem ganzen Gelände. Und überall diese Sterne, überall Stars. Und wer auf diesem Gelände begraben werden musste, musste ganz viel Geld haben. Und dann gab es so Ruhestätten. Und wer sie da begraben wurde, der hat es geschafft. Der war ein besonderes Mitglied dieser Gemeinde, Kirche. Politiker sitzen in den Reihen. Gorbatschow war dabei. Ich nenne jetzt, weil ich denke, die meisten kennen ihn noch. Und wenn die Weihnachten feierten, wisst ihr, wie sie feierten? Dann wurde ein kompletter Zirkus eingeladen. Elefanten und Dromedare und Esels, alles war da. Und man erzählte die Weihnachtsgeschichte mit echten Tieren. Nicht mit nur Schafen nachgespielt, mit ganz süß, mit Kindern. Es war sehr süß. Letztes Jahr hat man so süße Schäfchenklamotten genäht, gell? Sind sie hier rumgehüpft. So süß. Aber es waren echte Schafe und echte Esel. Eine Show. Das glaubt ihr nicht, die kosten Millionen, kostet das. Menschen kommen, oh, da wird uns was geboten. So habe ich die Weihnachtsgeschichte noch nie gesehen und gerochen. Das riecht. Viel gesät, viel hineingebracht, viel investiert. Was kam dabei raus? Der Herr weiß es. Der Herr weiß das. Das wird wichtig sein, Geschwister, wenn man das Buch Hagei weiter studiert und ab Vers 10 bis 14 liest. Ich will das nur kurz vorlesen, um diesen Zusammenhang euch kurz aufzuzeigen. Denn das ist ein Buch, es ist ein Thema, es ist eine Botschaft. Ich lese es nur mal vor als Vorgeschmack schon mal darauf, was dann euch im Studium dieses Buches begegnet. Am 24. des 9. Monats im 2. Jahr des Darius geschah das Wort des Herrn zum Propheten Hagei. So spricht der Herr der Herrscharen: Bitte doch die Priester um Weisung über Folgendes. Wenn man heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit seinem Zipfel Brot oder gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird es dadurch heilig? Was würdet ihr sagen? Wenn man heiliges berührt, das unheilig ist, wird es dadurch heilig. Und die Priester antworteten und sprachen: Nein. Jawohl, ihr seid mit den Priestern dabei. Darauf sagte Hagei: Wenn jemand, der sich an eine Leiche verunreinigt hat, dies alles berührt, wird das dadurch unrein. Wird das unrein? Ja. Und die Priester antworteten und sprachen: Es wird unrein. Wenn ein Unreiner Unreines berührt, dadurch wird es nicht rein. Es wird unrein. Darüber muss man später noch reden, aber es ist mein Prinzip. Und jetzt 14. Da antwortete Hagei, sprach: So ist dieses Volk und so diese Nation vor mir, spricht der Herr, und so ist alles Tun ihrer Hände. Wo sie etwas als Opfer darbringen, unrein ist es. So, sie denken: Okay, wir haben nicht viel. Ja, aber irgendwie müssen wir es jetzt bauen. Egal, komm, wir holen es überall her. Hauptsache, es wird schön. Ob heilig oder nicht, ob rein oder nicht, ob Gott wohlgefällig oder nicht, Hauptsache es funktioniert. Verunreinigen das Haus. Aber die meinen es doch gut, gell? Die wollen doch bauen, wollen, dass es schön aussieht, groß wird. Unrein ist es. Gott will das nicht haben. Und nur weil es funktioniert, heißt es nicht, dass es gut ist, dass es von Gott gewollt ist. Man muss darauf achten, was Gott will und wen Gott will und wie Gott will. Man muss die Spielregeln kennen, wie das Haus gebaut werden soll. Mit welchen Werkzeugen, mit welchen Mitteln, mit welchen Methoden. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Das ist in der Welt so. Das funktioniert doch. In der Welt funktioniert es doch auch. Ja, natürlich funktioniert es. Aber wer sagt, dass es das... dass das gut für die Gemeinde ist, nur weil es in der Welt funktioniert. Unrein ist es, sagt das. Warum, was ist mir wichtig und warum rede ich das darüber? Es besteht ein Zusammenhang zwischen Ertrag und Ernte und Gute oder Ernte und dem Bau und dem Haus und dem Tempel. Das steht in einem Zusammenhang. Und Ernte gibt es, wenn man das Haus richtig baut. Wenn man das Haus baut, aber so, wie es Gott es will, dann sagt er: Ich sorge für die Ernte. Ich sorge für die Ernte. Ein kurzes Beispiel. Könnt ihr euch erinnern an die Begebenheit? Ich, wie gesagt, ich war nicht dabei, aber aus der Schrift, als Petrus und die Jünger und Angeln war, fischen und gefischt haben die ganze Zeit. Das finde ich so ein herrliches Bild. Sie kannten sich aus, sie sind aufgewachsen in dieser Gegend. Die haben von ihrem Papa das Handwerk gelernt, der von seinem Papa das Handwerk gelernt hat. Sie kannten die Stellen. Das ist, so geht es mir immer, wenn wir waren jetzt in Schweden 2 Wochen und du kommst an den See und du kennst den See nicht. Oft habe ich mir vorgestellt, das wäre See Genezareth. Und oft habe ich mir vorgestellt, wie cool es wäre, wenn ich jetzt hinein würde und rausziehen würde. Und es wäre so viel. Weil nach einer Weile, wenn du Stunden um Stunden da angelst und nichts rauskommst, dann kommt schon so der Gedanke: Herr, du kannst das ja eigentlich, gell? Beim Petrus hat es ja auch funktioniert. So, und die kannten aber die Stellen, sie wussten, wo die Fische stehen, sie wussten, um welche Köder sie brauchen, sie wussten, welche Netze sie auswerfen, wann, wo, wie tief, all das war ihnen absolut bekannt. Und sie fischen die ganze Nacht und nichts kommt dabei raus. Und dann kommen sie zurück und sagen: Jesus, geht nochmal hinaus. Und das ist absolut bescheuert eigentlich. Jesus, weißt du, die Erfahrung sagt, es funktioniert, wir waren gerade da. Wir haben gerade einen See abgefischt, da ist nichts da. Der Mond ist vielleicht steht schlecht, die Wassertemperatur ist anders, keine Ahnung, die sind so die in der Tiefe, die Fische, die sind satt. Geht. Und was machen die? Sie glauben ihm und gehorchen ihm und fahren hinaus und werfen die Netze und wir wissen, was dann passiert. Gell? Ein Riesenfischfang. Und als sie zurückkommen, und das, darum geht es mir, wisst ihr, was Jesus zu ihm Petrus sagt? Was sagt Jesus, was wird er aus Petrus machen? Ein Menschenfischer. Warum? Auf diese Art und Weise, wie du jetzt gerade Fisch gefangen hast, wirst du Menschen fangen. Wie? Du wirst hingehen und dich abackern und denken, ich habe alles gelernt, ich weiß, wie es funktioniert, ich weiß, wo ich die Netze auswerfen muss, ich weiß, welchen Köder ich dranhängen muss, dass die Fische an den Haken gehen, ich weiß, wann ich einziehen muss, wie ich hacken muss, ich weiß das. Und du wirst es tun und es wird nichts dabei rauskommen. Aber wenn ich dir sage, geh, kannst du gehen und die Netze werden voll. Wer fängt Fische? Petrus? Jesus. Auf seinen Auftrag hin. Und merkt ihr wiederum Ernte, Ertrag, Empfang. Kapitel 2 wieder zurück. Also, zu dieser Zeit, in dieser Zeit, in dem das Volk sich über Ernte, über Ertrag, über die Herrlichkeit Gottes und somit über den Tempel und Nutzen und den Zweck des Tempels und über die Allmacht Gottes, der Herr der Herrscherin ist und der vermag alles zu tun, in dieser Zeit, in der sie darüber nachgedacht haben, richtet Gott sie aus, weil er sieht, sie sehen das alles nicht. Ihnen fehlt die richtige Perspektive. Ihnen fehlt die richtige Perspektive, was sie eigentlich da bauen und für wen sie das bauen und was Gott eigentlich damit vorhat. Ihnen fehlt ein Verständnis vom Haus. Denn wenn Gott wirklich in diesem Haus wohnen würde, das sie jetzt gerade bauen, dann ist das Haus alles andere als nützlich, um die Herrlichkeit Gottes groß zu machen. Dann taugen diese Bäumchen, die sie vom Berg geschleppt haben, nicht dazu, um diese Herrlichkeit zu widerspiegeln. Dann sind die Steine und das, was sie da haben, es ist viel zu wenig. Aber jetzt passiert, Gott richtet ihr Perspektive auf das, was wirkt, auf das wahre Haus, das Haus, das wirklich die Herrlichkeit Gottes widerspiegelt. Und widerspiegeln wird. Und für was das eigentlich, was sie gerade bauen, steht. Er richtet ihre Perspektive weg von dem Irdischen und hin zum Himmlischen. Weg von dem Schatten und Bild auf das Eigentliche, auf das Vorbild. Weg von sich selbst hin zu ihm. Weg von ihrer Kraft auf seine Kraft. Weg von ihren Mitteln auf seine Mittel. Weg von ihrem Vermögen auf sein Vermögen. Weg von ihm hin zu ihm. Das ist, was Gott macht. Die Prioritäten klar gesetzt, jetzt die Perspektive wird ausgerichtet. Schaut mal jetzt mit mir Vers 3. Wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner Herrlichkeit gesehen hat? Erste Frage. Und wie sieht ihr es jetzt? Wie schaut das jetzt in euren Augen aus? Wie sieht es? Was ist vor euren Augen? Zweite Frage. Ist es nicht wie nichts in euren Augen? Dritte Frage. Drei Fragen werden gestellt. So, diese drei Fragen offenbaren dir das Herz und die Sicht und ihre geistliche Schau und ihr Unvermögen und ihre Haltung. Das sind von diese drei Fragen. Und schaut mal, wie diesen drei Fragen eine dreimalige Antwort gegenübergestellt wird. Sofort in den nächsten Vers. Und nun sei stark, Zerubabel, erstens, spricht der Herr. Und sei stark, Joshua, Sohn des Jozadak, du Hohepriester. Und sei stark, alles Volk des Landes. Seht ihr das? Dreimal Zweifel, drei Fragen, dreimal Nörgeln, dreimal Missmotivation, dreimal Hoffnungslosigkeit, Enttäuschung, all dies dreimal. Und diesem dreimal gegenüber wird dreimal gesagt, sei stark, sei stark, sei stark. Gott richtet aus jetzt. Sei stark. Aber wie? Ich habe es, glaube ich, letztes Mal schon kurz angesprochen. Ist das jetzt, okay, na gut, dann bin ich jetzt stark. Ist das so eine Selbstmotivation? Ist das so ein, jetzt reiß dich mal zusammen und sei mal stark. Willi, jetzt komm, sei stark. Du kannst das. Es ist nicht in dem Sinne, hey, du bist in der Lage, Serubabel, jetzt sei, hey, sei stark, glaub an dich, glaub an deine Kraft. Du bist ja immerhin der eine Nachfolger aus dem Stamm Davids. Oder sei stark, Joshua, ja, weißt du was, du bist der Hohepriester, schau mal doch deinen Wert an. Oder sei stark, du Rest des Volkes. Ihr seid auch nicht gleich, nicht gerade niemanden wenig. Das ist keine Psychologie hier. Das ist keine Selbstmotivation. Das ist keine Selbstbeweihräuchung und kein Selbstbetrachten von seinen Fähigkeiten. Jetzt komm, so schlecht bist du doch gar nicht. Entdecke deine Stärken. Oh, wenn ich das sage, kommt mir sofort ein Unterricht in den Sinn. In meiner Bibelschule. Vor vielen, vielen Jahren, Rhetorik und Präsentation hieß es. Und Sie können mir vorstellen, dass das nicht mein Lieblingsfach war. Die hat gesagt, ich darf nicht so dastehen, das ist rhetorisch nicht gut. Die Raute ist gut. Wie muss man sich verhalten, welche Gestiken muss man bringen, damit die Menschen auch gut zuhören. Ausdrucksweise, Blickkontakt, all diese Mechanismen, was zu einer Redekunst, Redeweisheit nach 1. Korinther, wie ich mich da gewehrt habe in diesem Unterricht, glaubt ihr gar nicht. Meine Frau weiß das. Und dann muss ich noch eine Arbeit da schreiben. Oh Mann, die Note war nicht gut. Aber dann kam sie rein und sagt, Freunde, ich will nicht über eure Schwächen reden, sondern über eure Stärken. Cool. Ja, wir müssen die Stärken entdecken und an den Stärken arbeiten. Die Schwächen ziehen einen nur runter. Also wir benoten nur die Stärken. So, ich hatte wohl keine. Das ist die Art, das ist Psychologie. Das ist, sei dir deiner Stärken bewusst. Und dann arbeite an ihnen, bau sie aus. Dr. Martin Lloyd-Jones, ein begnadeter Prediger und ein toller Ausleger der Schrift, sagte, es sind nicht die Schwächen, die dich zum Fall bringen, sondern die Stärken. Um die Schwächen wissen wir und wir wissen ganz genau, was sie bedeuten. Aber unsere Stärken, die bringen uns dazu, dass wir hochmütig werden. Und wisst ihr, wem Gott widersteht? Der davon überzeugt ist, dass er stark ist. Den muss Gott demütigen. Darum passt es nicht, positives Denken in das Gottesbild. Dieses sei stark, sei stark, sei stark ist nicht, hey, glaub an dich und glaub an deine Stärke. Das ist damit nicht gemacht. Sondern es ist etwas anderes. Es ist, sei stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es ist, sei stark in dem, du weißt, wer mit dir ist, wer unter dir ist, wer dir die Kraft gibt, wer die Macht hat, wer der Herr ist, wer der Herr der Herrscharen ist. Sei dir bewusst, wer ich bin. Sei dir bewusst, durch was ich wirke. Was hat Gott für eine Wahnsinnsverheißung gegeben? Ich bin stark in denen, die stark sind. Ich helfe denen, die sich selbst helfen. Ich helfe mit bei denen, die sich selbst aus dem Sumpf an den Haaren herausziehen. Die Verheißung, in den Schwachen bin ich stark. In dem Kleinen bin ich groß. In der Unfähigkeit mache ich alles. Das, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Weil, warum? Weil ich der Herr der Herrscherin bin. Ihr schaut hier auf das Haus,
Ihr schaut hier auf diese paar Krümelchen von Steinen, ihr schaut auf diese krummen Balken, ihr schaut auf, dass ihr kein Geld und keine Mittel, keine Kraft, keine Ressourcen, ihr habt nichts. Gut, dann schaut auf mich. Ihr braucht mich. Bin ich nicht der Herr aller Herren? Bin ich nicht der Herr alles Fleisches? Bin ich nicht der Herr aller Schöpfung? Ist nicht mein Silber und Gold, habe ich übrigens nicht Silber und Gold gemacht? Sei stark ist die Ausrichtung auf ihn. Ich mache ein Beispiel euch an dieser Stelle. Schlag mir kurz Epheserbrief auf. Epheser Kapitel 6. Schaut mal Vers 10. Nachdem Paulus das alles entfaltet hat, was er da geschrieben hat. Er hat das Erlösungswerk Jesu Christi und die Macht seiner Stärke, nämlich in der Auferweckung Jesus Christus aus den Toten und somit den Sieg über Sünde, Tod und Teufel demonstriert. Und die Herrlichkeit der Gemeinde vor Augen gehabt, was die Gemeinde für ein Privileg dadurch gewonnen hat. Sie ist jetzt sein Tempel, sie ist jetzt sein Haus dadurch. Nachdem er dieses großartige Werk für uns vor Augen gemalt hat in den knappen Kapitel, schaut mal, was er sagt, Vers 10. So schließt er diesen Brief aus, in Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 10. Schließlich, also ich will noch kurz sagen, sagt er am Ende noch, als noch etwas, dass ich noch etwas dazu hinfügen darf, werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Werdet euch bewusst, wer der Herr ist, werdet euch bewusst, wozu er fähig ist, werdet euch seiner Macht und seiner Stärke bewusst. Haltet an ihr, richtet euch auf sie, glaubt daran, haltet fest an die Macht seiner Stärke. Nicht, seid stark und widersteht jetzt dem Teufel und den Listen des Teufels. Denn jetzt seid ihr in der Lage. Geht mal mit Kapitel 1 im Epheserbrief. Oh, und darum bete ich, wie Paulus betet, ab Vers 15. Deshalb höre ich auch ich, nachdem ich von eurem Glauben in dem Herrn Jesus und von eurer Liebe zu den Heiligen gehört habe. Das heißt, nachdem ich gemerkt habe, oh, ihr seid wiedergeborene Menschen, ihr gehört Christus, und für euch zu danken und ich gedenke eure in meinen Gebeten. Und jetzt sagt, ich bete permanent für euch. Und was betet er? Was sagt Paulus? Ja, dass die gesund werden. Ja, dass sie keine Kämpfe haben. Ja, dass sie ihr Schlüssel finden. Ja, dass sie gesund werden. Ja, dass sie die Arbeitsstelle bekommen. Findet ihr nichts von denen in den Gebeten? Also 90%, was wir in Gemeinden beten, findet ihr nicht in der Bibel. Sondern was betet er? Vers 17. Dass der Gott, unseren Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Das tut Not. Gott schenke durch seinen Geist, der allein offenbaren vermag. Er zeige euch, wer wirklich Gott ist. Oh, hoffentlich zeigt, ich bete, dass Gott sich euch vorstellt. Warum? Vers 18. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, nicht ahnt, nicht vermutet, wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Oh, damit ihr wisst, welche Kraft in euch Wohnung genommen hat, wozu Gott in der Lage ist, wozu er fähig ist. Hoffentlich zeigt euch Gott, wer er ist. Und dann bringt ein Beispiel. Nämlich diese Kraft und diese Macht, die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat und zu seiner Rechten in den Himmel gesetzt hat. Die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, hat Wohnung genommen in den Gläubigen, in den Kindern Gottes. Darf ich dich so unverblümt fragen, glaubst du das? Oder nicht? Und dann schreibt er am Ende, dazwischen schreibt er noch eine ganze Menge darüber, aber dann sagt er am Ende, schließlich werdet stark in dem Herrn und in der Macht dieser Stärke, in dieser Kraft. Haltet fest an diesen Dingen. Werdet stark im Herrn, indem ihr schaut, was er getan hat, was er tut und was er tun wird, zu was er fähig ist. Und dann sagt er, er weiß, der Kampf ist schwer, die Angriffe sind listig vom Teufel, die sind nicht leicht durchzuschauen und du und ich sind nicht in der Lage, sie durchzuschauen, du und ich sind nicht in der Lage, ihn zu widerstehen, du und ich sind nicht in der Lage, ihn zu bekämpfen und sagen, Teufel, du kannst mir nichts. Bin stark. Das ist eine der bitteren Lektionen meines Lebens, die ich lernen musste, dass ich lange gedacht habe, ich kriege das schon hin. Ein Grundsatz meines Lebens gelten, die ich für mich gesetzt habe, niemals zu behaupten, mir werden Dinge nicht passieren. Ich werde nie sündigen, ich werde nie fallen, ich werde den Teufel nie auf den Leim setzen. Diese Haltung ist arrogant. Selbstüberschätzung. Ein Vertrauen in meine eigene Stärke, Katastrophe. Im Gegenteil. Wenn ich ihn nicht hätte, wäre ich heute nicht hier. In der Macht seiner Stärke. Haggai, Kapitel 2, Vers 4. Sei stark, Jerubabel, sei stark, Jeschua, sei stark des Volkes, des Restes. Warum? Warum? Schaut mal Vers 4, und ich schließe damit für heute. Warum? Weil ihr so Helden seid, denn ich bin mit euch. Das ist der einzige Grund. Ich bin mit euch. Schaut auf mich, ich bin da. Du kannst mutig sein und du kannst nach vorne schauen, du kannst Hoffnung haben. Es wird schon gut werden. Warum? Ich bin da. Ja, inwieweit hilft das? Weil ich der Herr der Herren bin. Weil ich der Herr der Herrscher bin, der Herr Zebaoth. Und solange ich mit dir bin und bei dir bin und in dir bin, ist alles gut. Vers 4. Wie der Herr in uns ist und wie er in uns bleibt, hat was mit Vers 5 zu tun. Das hat was mit seinem Wort und das hat was mit seinem Geist zu tun. Und inwieweit das dir und mir den Herrn der Herren vorstellt und was es uns da zeigt, wer er ist, das hat was mit Verse 6 bis 9 zu tun. Nämlich der Inhalt des Wortes und des Geistes. Die Perspektive auf das, was eigentlich ist, auf das Geistliche ist. So Gott will, werden wir auch das irgendwann mal anschauen. Okay. Ich möchte beten. Du bist mitten unter uns, durch dein Wort und deinen Geist, das uns auf dich ausrichtet, Herr. Jesus, es ist deine Gemeinde, es ist dein Haus. Du legst die Spielregeln fest. Du sagst, was heilig ist und was nicht. Ich bitte dich, Herr, richte uns auch aus. Schenke uns die richtige Perspektive, die richtige Haltung. Wirke du durch deinen Geist. Rede du durch dein Wort. Überführe, reinige, ermutige, stärke. Schenke uns die Perspektive auf dich selbst, auf den Herrn der Herrscharen und auf die Macht und die Kraft und deine Stärke. Das genügt, das allein. Nicht wir, nicht ich, sondern du allein. Und gerade in solchen Tagen, in solchen Situationen ist mir meine Schwachheit und Unfähigkeit so bewusst und so klar. Und darum bete ich auch das und darum lehre ich auch das und darum glaube ich auch das, dass du allein genügst. Und so wie du gesagt hast, nicht durch Kraft, nicht durch Macht, durch deinen Geist. Und an einer anderen Stelle sagtest du, seid still, denn der Herr kämpft. So will ich das annehmen und das auch bekennen vor dir. und um dich bitten, Herr, um dich flehen, dass du wirkst und dich verherrlichst. Du verherrlichst dich auf vielerlei Art und Weise, auch dadurch bitte ich dich.